Medizin. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs, das Gehirn und der Finger, das... Ach, lassen wir das. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Captain Magnus, du möchtest mit mir über die Medizin bei Star Trek sprechen. Und ich glaube, wir haben das ein oder andere Mal schon angesprochen, aber noch nicht als komplette Folge. Und vielleicht auch in unseren Vor- oder Nachgesprächen. Ich weiß es nicht mehr.
Genau. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, meine Lieblingsärzte vorzustellen und ihre Medizin und ihre Mode und worüber man da alles reden kann. Das ist toll. Ich habe da mal einen Vortrag drüber gehalten, halte in Kürze wieder einen Vortrag darüber.
Ja.
Es ist einfach ein schönes Thema mit tollen Bildern.
Und du wolltest gerne deine Erinnerung wieder wachrufen. Du bist ja auch in einem Alter, wo man das regelmäßig trainieren muss. Und deswegen, nein, ich freue mich darüber.
Komm du erst mal in das Alter, in dem man das regelmäßig trainieren muss.
Aber wir sind ja schon ein bisschen älter. Aber was ich weiß, ist, dass man ja selbst, wenn man überhaupt nicht mehr so ein gutes Gedächtnis hat, sich sehr gut an Dinge aus Kindheit und Jugend erinnern kann. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, du bist wenige Tage älter als ich, wieder dieser komische Reizhusten. Wann hast du das erste Mal Begegnungen gehabt mit Star Trek oder wie es damals ja bei uns hieß, Raumschiff Enterprise?
Naja, Moment, es heißt ja immer noch Raumschiff Enterprise. Wer ist Star Trek? Nie gehört den Namen.
Das heißt, du hast tatsächlich nur die alte Serie geguckt?
Ich habe die alte Serie geguckt und
ja.
Ich weiß, dass ich noch Kind war und ich kann dir nicht genau sagen, wann ich es zum ersten Mal geguckt habe, aber es war natürlich einfach tierisch beeindruckend.
Ja.
Die Musik war wegweisend. Der Arzt war übrigens eigentlich auch tatsächlich meine Lieblingsfigur.
Ja.
Obwohl sie es heute überhaupt nicht
Dr.
mehr
ist. Dr. McCoy, Pille.
Pille, der übrigens im amerikanischen Original Bones heißt.
Bones, ja, Knochen, aber das hätte keiner verstanden.
Knochen wäre ja nun für Pille ein total bescheuerter Ausdruck. Ich darf mal kurz testen, ob du überhaupt weißt, worüber wir reden.
Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass der Schauspieler von Pille heißt DeForest Kelly. Ich mochte den sehr gerne.
Ja, aber du bist ja ein Google-Künstler.
Ich habe kein Google auf.
Nee, die Frage ist, es gibt einen ganz, ganz typischen Satz für Pille.
Ja.
Der lautet?
Es ist Leben, Jim.
Was war die Aussage?
Es ist Leben, Jim. It's life, Jim, but not as we know it. Das ist der berühmteste Satz von Pill, glaube ich. Es ist Leben, Jim, also ne, Jim Kirk, aber nicht so, wie wir es kennen. Ja, aber ich bin Arzt und kein so und so.
Beides richtig und beides falsch. Ach so, der eigentlich entscheidende Satz mit einem ganz moralisch traurigen Gesichtsausdruck ist, er ist tot, Jim. Er hat eigentlich immer nur gesagt, er ist tot, Jim. Also erst kam er dann mit dem Tricorder und dann, er ist tot, Jim.
Ja.
Und dir ist erst tot, Jim. Das ist so unglaublich typisch Pille. Du hast vollkommen recht.
Ja.
Es ist Leben, aber nicht in der Form, wie wir es kennen. Ganz genau. Aber er ist tot, Jim. Das ist mir, das fand ich immer sehr eindrucksvoll. Als Kind.
Übrigens, eine meiner Lieblingsszenen mit Pille. Daran siehst du, dass ich kein wirklicher, sagen wir mal, Die-Hard-Trekkie bin. Ich habe vergessen, in welchem Teil der Filmserie dann später, der Kinofilme, es vorkam. Ich weiß, das war in dem Film, wo sie zurückreisen müssen in der Zeit, in die 80er Jahre. Und dann sind sie an einem Krankenhaus unterwegs und eine Patientin sagt ihm, sie müsse zur Dialyse. Und er sagt dann, zu was? Zur Dialyse? Mein Gott, das sind ja Barbaren. Und gibt ihr dann eine Pille, die ihr eine neue Niere wachsen lässt. Aber darüber möchtest du bestimmt gleich sprechen. Nur das sind ja Barbaren, das sagt er ja über dich und deine Kollegin.
Ja. Moment, das ist einer der besten Filme dieser alten Reihe. Die brillante Idee dahinter ist, und die ist wirklich gut, eine Sonde nähert sich der Erde und droht, diese zu zerstören. Die sendet Signale, man versteht die Signale aber nicht.
Ja.
Bis man feststellt, das sind gar keine Signale, die sich an Menschen richten. Typische menschliche Überlegung. Natürlich will die mit uns reden. Tut sie aber nicht. Sie richtet sich an Wale. Problem, im Jahre 2000 irgendwas sind Wale ausgerottet. Also muss man Wale holen aus der Vergangenheit, damit die in der Gegenwart der Sonde sagen, nee, bitte nicht zerstören, wir sind noch da, es geht uns gut.
Das war damals eben Wahljahr für Star Trek-Fans. Übrigens, wir haben beide Unrecht.
Ja.
Star Trek 4 zurück in die Gegenwart heißt der Film.
Okay, aber Star Trek 4 und die Geraden sind gut und die Ungeraden sind schlecht. Und da gibt es eine andere Szene, die ist auch sehr lustig. Einer von der Besatzung wird schwer verletzt, wird dann in ein Krankenhaus eingeliefert und dort am Gehirn operiert. Und dann dringen sie in den OP ein. Und natürlich kann Pille ganz andere Dinge und muss nicht mit dem Messer ins Gehirn. Und er echauffiert sich über diese Barbaren, die dann da stehen. Und dann führen die ein Gespräch. Herr Kollege, so geht das nicht. So richtig standesdünkelnd bis zur und bis unter die Haarwurzel. Das ist schon wirklich sehr lustig. Und dieser Patientin lässt er natürlich mit einer Pille, also mit einer Tablette, eine Niere wachsen. Und bei der Patientin ist es dann so, er lässt ihr mit einer Tablette eine Niere wachsen. Und dann wird sie im Rollstuhl über den Gang geschoben und dann, der Herr Doktor hat mir eine Niere wachsen lassen, er hat mir eine Niere wachsen lassen. Das sind schon Träume, die man als Mediziner und als einer, der unter Umständen mal Mediziner werden will, haben kann.
Aber nochmal zurück in die Vergangenheit, nicht in die Gegenwart. So sagtest du, fandst damals Pille schon den coolsten Charakter, aber wolltest du als kleiner Junge auch schon Arzt werden und Pille sein? Weil ich weiß, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, also wie das ist bei Mr. Spock, keine Gefühle zu haben. Das fand ich immer merkwürdig. Aber an sich, dass der alles wusste, dass der so mega erfahren ist und immer Ahnung hat von allem, das hat mich ja total fasziniert. Ich war nie so der, ich muss Captain Kirk Draufgänger sein, aber so Mr. Spock, das hat mich fasziniert. Erstaunlicherweise habe ich ja es nicht geschafft, auch nur in irgendeinem Bereich der Naturwissenschaften zu glänzen. Aber vielleicht ist es ja auch das, dass man immer sich danach sehnt, was man nicht haben kann.
Das ist richtig. Aber bei Pille, ich bin ganz sicher, dass ich damals Arzt sein wollte, immer in dem Moment, in dem ich Pille zugeschaut habe.
Ach so, okay.
Ich glaube aber nicht, dass das dann Wirkungen über den Abend hinaus entwickelt hat. Zumal, das fand ich damals sehr gut, also Pille ist ja hochmoralisch, wahnsinnig integer.
Ja.
Sehr kompetent und komplett humorfrei.
Ja.
Also Selbstironie, Ironie oder so, das hatte er alles nicht.
Nicht ganz so humorfrei wie Mr. Spock übrigens, der keine Gefühle hat. Aber schon sehr moralinsauer, würde ich fast sagen.
Genau. Und ich meine, Star Trek oder Raumschiff Enterprise ist ja durch unfassbar viele Generationen gegangen. Und es gibt zwei weitere Lieblingsärzte, wenn ich darf.
Natürlich.
Die dann eben völlig anders gezeichnet sind. Das eine ist Dr. Phlox, das ist kein Mensch, sondern ein Denobulaner. Mhm. Und das ist total witzig, weil, also einmal, der kann alles, der ist also wahnsinnig kompetent und klug und überhaupt. Und der ist völlig tiefenentspannt und er ist eigentlich mehr ein Wissenschaftler. Er ist eigentlich mehr ein Wissenschaftler als ein Arzt. Also die ärztliche Tätigkeit macht er so nebenher mit. Mhm. Ist ein sehr guter Arzt, aber ist eigentlich nicht seine Hauptsache. Seine Hauptsache ist, er beobachtet Tiere und er beobachtet mit Begeisterung Menschen. Eigentlich ist er mehr so ein Feldforscher, vom Selbstverständnis her. Und das Lustige ist, ich kann eine Szene erinnern, dann unterhält er sich mit einem von der Crew und sagt, die beiden da, ich glaube, dass die beiden einen Paarungsakt vorbereiten. Also am Nachbartisch sitzen welche, die flirten einfach.
Ja.
Ich glaube, dass die beiden einen Paarungsakt vorbereiten. Meinen Sie, dass Sie mich zuschauen lassen würden? Kann ich Sie fragen? Und das ist einfach total witzig, weil das ist ein origineller Arzt, der Wissenschaftler ist und Arzt.
Der ist ja aus seiner Sicht quasi fast Tierarzt, ne? Oder im Science-Fiction-Kontext würde man sagen Xenobiologe. Also er studiert fremde Spezies. Für ihn sind Menschen ja fremd.
Ja, genau. Aber er kümmert sich angelegentlich eben um seine Patienten, wie es sich gehört. Aber er würde zwischen einem Tintenfisch und einem Menschen nur einen graduellen Unterschied sehen. Vielleicht.
Ja, ich hoffe, dass er vor dem Einschläfern zumindest dann Halt machen würde. Ja. Dr. Phlox, dann hast du ja doch nicht nur Raumschiff Enterprise geguckt.
Nein,
auch die neuen Serien, weil Dr. Phlox kannte ich bisher gar nicht.
Dr. Phlox ist toll. Außerdem hat er, das ist auch sehr nett gemacht, der grinst so und dann hat man eben, wie auch immer man das gemacht hat, das Grinsen verlängert. Mhm. Das heißt, wenn der grinst, dann grinst der nicht so wie wir, wenn wir extrem grinsen, sondern einfach noch 3 Zentimeter mehr an jedem Mundwinkel.
Ach so, Breitmaulfrosch.
Mhm. Genau, und das sieht total lustig aus. Und der dritte Lieblingsarzt von mir sind alles Männer. Also es gibt auch Frauen später, aber ich meine, die haben einfach mit Männern angefangen und in der Zeit war es wahrscheinlich völlig undenkbar. Eine Frau als Ärztin, holla, die waren Krankenschwestern, immerhin. Aber
wenn wir da einen kleinen Exkurs machen dürfen, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war ja ein richtiger Tabubruch im damaligen Fernsehen, dass Lieutenant Uhura, also eine Kommunikationsoffizierin der Sternenflotte, sowohl eine Frau ist, als auch schwarz. Beides war damals verboten. Heute würde man sagen, natürlich, typisch. Ja, sie haben eine Frau und eine Schwarze und dann packen sie das auch noch in eine einzige Rolle statt in zwei Rollen und machen sie zu einem Telefonfräulein. Ja, das wäre die heutige linksliberale Sicht. Damals war das so, dass die Serie richtig Ärger bekommen hat, wie das denn sein könne, dass da eine Frau ein Offizier ist und eine Schwarze noch dazu. Kann man sich nicht ausdenken.
Nee, das ist toll. Und so blöd ist es ehrlich gesagt nicht. Eine Telefonfrau, naja gut, das ist das eine. Aber man könnte ja auch sagen, Kommunikationsoffizierin.
Eben, so hieß es ja auch offiziell. Aber Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, war ja auch ein ganz überzeugter Mensch dessen, wir sind alle gleich und wir sollten zusammenarbeiten. Das ist ja auch der Grund, warum man Japaner, Russen und so weiter alle an Bord des Raumschiffs Enterprise haben. Auch das war ja damals ein Skandal. Da sitzt ein Russe mit, ja. Das ist wirklich irre. Heute bald wieder ein Skandal, wenn der Putin sich weiter so benimmt.
Das stimmt. Es gibt einen dritten Doktor, auch eine witzige Idee. Mhm. Irgendeine Enterprise, ich kenne mich in diesem Star Trek-Universum nicht enzyklopädisch aus. Da ist es so, dass der Doktor oder die ganze Medizincrew gehen bei einem Unfall drauf. Und dann machen sie etwas sehr Lustiges. Sie aktivieren das medizinisch-holographische Notfallprogramm. Mhm. Der Doktor heißt dann auch einfach nur Doktor. Ja. Warum soll der einen persönlichen Namen haben? Der hat ja nichts. Und dieser Doktor zeichnet sich wiederum dadurch aus, dass er alles weiß. Das ist also so ein, natürlich eine Datenbank. Mhm. Er hat alles im Kopf. Er hat keinerlei Gefühle. Aber was er hat, ist ein ausgeprägter Standesdünkel. Und da kommen dann so typische Sätze, die du auch Pille unterstellst, die der ja auch gesagt hat, ich bin Arzt und kein Klempner. Oder er soll dann irgendwie böse Klingonen an der Tür aufhalten und ablenken. Ich bin Arzt und kein Türsteher. Ich bin Arzt und kein irgendwas. Die machen sich schon über die Ärzte unangemessen lustig.
Ja, selbst die Hologramme, die ja streng genommen keine Ärzte sind, sondern nur Hologramme.
Aber von Ärzten programmierte Hologramme. Insofern spiegeln sie den ärztlichen Ethos schon wieder.
Also erst muss ich dich schelten, dass du ausgerechnet die zweite Serie, Star Trek The Next Generation, die dann ja alles im Prinzip wiederbelebt hat oder so, hatte eine Ärztin, Catherine Pulaski, die war weder ein Hologramm noch irgendwie außerirdisch. Ja, deswegen ist sie dir wahrscheinlich nicht schräg genug. Deswegen, ich wedel hier mit dem Zeigefinger vor der Kamera.
Moment, aber du hast recht, die ist mir nicht schräg genug. Die ist einfach eben eine tolle Ärztin.
Ja.
Ende der Aussage. Und diese Ironie, die die anderen Personen dann aufgedrückt bekommen haben, die ich als Arzt natürlich völlig ablehne,
natürlich,
kann man sich über Ärzte lustig machen, die hat man ihr nicht in die Rolle geschrieben.
Also ich habe ein bisschen Wissen natürlich über Digitalisierung und KI und so. Du hast ein bisschen mehr Wissen über Medizin. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, wo wir gefühlt, gedacht auf der Timeline sind zwischen dem, was wir heute haben an Medizin. Und das, was wir dann bei Star Trek sehen. Und man muss ja sagen, alles, was wir bei Star Trek sehen, ist so fantastisch und so weit in der Zukunft, dass wir da jetzt nicht unterscheiden müssen, in welchem Teil der Serie das stattfindet, glaube ich. Mhm. Ich fange mal an. Der Holodeck-Doktor, der alles weiß. Ich glaube, dem sind wir viel, 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 viel näher, als man gedacht hat, als damals diese Szenen und diese Rolle und so weiter geschrieben wurde. Also, ob es als Hologramm kommen wird, will ich nicht sagen. Aber dass das ein Mixed-Reality-Doktor ist, wenn ich eine smarte Brille aufhabe, der tatsächlich unfassbar viel Wissen hat, manchmal auch fantasiert, weil er nämlich von einer KI gesteuert wird. Aber zum Beispiel eine KI, die wie früher KIs nicht nur mit Wissen aus dem Internet arbeiten, sondern eben mit einer Expertendatenbank. Und das gibt es ja gerade im Medizinbereich heute auch schon. Ich denke an so Diagnosetools wie ADA und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist nicht mehr weit weg. Die Frage ist, ob in Deutschland jemals ein Arzt, der nicht von einem Mediziner ferngesteuert wird mindestens, abrechnungsfähig ist. Aber ich glaube, überall anders auf der Welt, also speziell in Amerika, wird es das geben. Du wirst dann relativ günstig zu einem KI-Arzt gehen, der natürlich auch über deine Smartwatch und so weiter ganz viele Werte von dir bekommt. Und dann wird der als, sagen wir mal, erste Station in so einem Diagnose- und Behandlungspotpourri ganz selbstverständlich genutzt werden. Würde ich sagen, was denkst du?
Naja, ist die Frage, von welcher Seite das aufgezäumt wird. Einerseits tust du ja selber heute schon einiges. Du googelst ja nicht mehr nur, sondern du informierst dich im Netz ja relativ klug mittlerweile und du kannst es ja auch tun.
Ich ja, die meisten nicht so klug, aber ja, okay.
Ja, aber ehrlich gesagt, uninformiert geht überhaupt keiner mehr zum Arzt.
Falsch informiert, aber gern.
Falsch informiert, aber gründlich.
Ja. Ja.
Also von der Patientenseite aus wird das natürlich auch immer perfekter. Ich habe hier eine Smartwatch, die also tatsächlich ein EKG von mir misst und die Sauerstoffsättigung und so weiter. EKG wird überschätzt, wohlgemerkt. Ne? Also die kann ein bisschen, aber da besteht auch das Problem, dass man irgendwann sich in falscher Sicherheit wiegt bei diesen Dingern. Mhm. Aber wie auch immer. Und dann gibt es ja mittlerweile Toiletten. Also jedes Mal beim Pinkeln kriegst du 15 Parameter deines Urins. Mhm. Und all diese Dinge, das gibt es ja mittlerweile schon. Und das ist die Patientenseite. Die Ärzteseite ist, dass wir Ärzte ja auch zunehmend aktiv künstliche Intelligenz einsetzen. Oder überhaupt Informationen. Es gab ein Programm Watson, das hat man versucht, ans Krankenbett zu kriegen, wo einfach alle Informationen auf sehr verfügbare Weise vorgelegen haben. Und wir haben uns neulich ja unterhalten, auch über Radiologie, wo man eben künstliche Intelligenz zusätzlich über Aufnahmen laufen lassen kann. Und die sagt dann nochmal, wenn ihr was auffällt, zusätzlich. Das ist einfach eine zusätzliche Information. Der Erstkontakt zum Arzt kann auf diese Weise möglicherweise auch tatsächlich teilweise ersetzt werden.
Ich glaube, es ist so, wahrscheinlich kann man heute schon ChatGPT Gesundheitsfragen fragen. Ich habe das noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Aber du hast es bestimmt probiert, oder?
Ja, und die sind in der Regel sehr gut. Ich habe ein paar Sachen gefragt, in denen ich mich auskenne. Also von der Migräne bis zu Parkinson. Und die Antworten waren gut. Das Problem ist ja immer, auch wenn du zu einem Facharzt gehst, dass du schon die Schublade festlegst, in der dein Gegenüber agiert. Also wenn du zum Neurologen gehst, dann kann es sein, dass du in Wirklichkeit eine endokrine Störung hast und dann bist du bei mir falsch. Aber ich denke ja erstmal über die Dinge nach, die ich kenne. Und umgekehrt, wenn du ChatGPT die falsche Frage stellst, sozusagen, kann das Parkinson sein, dann könnte ChatGPT das bejahen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass es was ganz anderes ist, nämlich ein essentieller Tremor, ein gutartiger Tremor, viel, viel, viel größer ist.
Genau, also ChatGPT ist ja dafür nicht gedacht, muss man auch sagen. Also, dass es überhaupt funktioniert, liegt ja daran, dass im Internet dann eben doch nicht nur schlechtes Wissen vorhanden ist und man die Quellen auch gewichten kann im Nachhinein und so. Nein, ich denke wirklich an solche Software wie ADA. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ja eine Software, also hat kein Chat-Interface oder so. Das ist schlichtweg ein riesiger Fragebogenkatalog. Also so riesig auch wieder nicht, aber ein Fragekatalog. Wenn du etwas hast und Ärzte finden nicht die Lösung, was du hast. Es gibt ja seltene Erkrankungen, die teilweise eben nur 100, 150 Leute in Deutschland haben oder so, ja. Und bei ADA ist es so, du beantwortest diese Fragen möglichst gewissenhaft. Und dann haben die eine wahnsinnig hohe Trefferquote erstmal in der Diagnostik. Natürlich noch nicht die Therapie, ja. Aber das könnte man natürlich wunderbar auch verpacken in ein Avatar-Interface. Jemand, der auch eine Sprachein- und Ausgabe mit dir hat. Also, warum soll eine KI nicht dein Live-Bild analysieren und sagen, der hat aber dunkle Ringe unter den Augen? Der ist aber offensichtlich sehr dünn. Der könnte ja theoretisch Bilder aus dem Internet abrufen, wie der Patient vor 5 Jahren aussah. Und sieht, Mann, hat der aber an Gewicht verloren. Ja, also das ist ja alles Mögliche. Und jetzt erstmal nur für die Diagnostik, eine intelligente Diagnostik stellen und sagen, ich glaube, es ist zumindest ein starker Verdacht auf diese seltene Erkrankung. Dieser Mensch, den vermittle ich jetzt, hier in Deutschland würde man, falls es jemals legal wird, sagen, vermittle ich eben zu einem Spezialzentrum, das sich mit solchen Krankheiten beschäftigt. Du hast eben was Endokrinologisches angesprochen. Den schicke ich jetzt mal in ein Fachzentrum für Endokrinologie. Und ich glaube, wir haben ja hier eine ganz gute Versorgung noch mit guten Ärzten. Aber das alles, was für Telemedizin, also ein Videocall mit einem Arzt positiv spricht, spricht ja noch mehr für erstmal einen Arzt, der rund um die Uhr erreichbar ist. Ich habe nachts um 4 Beschwerden und ich bin irgendwo einsam in einem Landstrich Süddeutschlands oder Brandenburgs oder was weiß ich, ja. NRW bei euch ist voll, ja. Aber es gibt ja in Deutschland auch Gebiete, wo es lange, lange dauert, bis man überhaupt zu einem Arzt ist. Bin vielleicht alt und kann kein Auto fahren und so. Und da würde ich sagen, ist dieser virtuelle Doktor ein Segen, ja.
Ja, der ist doppelt ein Segen, weil er einerseits ein Segen ist, weil du ihn erreichen kannst und weil du ihn schnell erreichen kannst. Und es gibt jetzt große Diskussionen, zum Beispiel in der Psychotherapie, ob virtuelle Ärzte sozusagen dort eine Rolle spielen können. Das klingt total absurd, ist aber von vornherein nicht falsch.
An der Stelle möchte ich eine Buchempfehlung aussprechen. Eines der besten Science-Fiction-Bücher, die jemals geschrieben wurden. Es heißt Gateway. Ja. Und die Rahmenhandlung ist ein Mensch, in dessen Vergangenheit krasse Dinge passiert sind. Man weiß am Anfang des Buches überhaupt nicht was, ist eben bei einem sozusagen Robotertherapeuten. Also den gibt es als Roboter, man kann sich das auch KI vorstellen. Der ganze Raum, in dem er sitzt, ist alles sozusagen simuliert. Also es gibt da zwar wirklich einen Sessel oder eine Matratze, aber wie alles aussieht, das ist alles künstlich gemacht, ja. Und er redet eben mit einer Maschine, die ihn aber therapiert. Und ja, ich habe dieses Buch, glaube ich, 5-mal gelesen mindestens. Es ist ganz toll.
Und es ist in der Realität angekommen, es wird sehr ernsthaft diskutiert. Und das Letzte ist eben tatsächlich die Tatsache, ich habe Angst davor, dass du zu früh in eine Schublade gesteckt wirst, diagnostisch, und dass du dann auf der falschen Schiene relativ lange läufst.
Oder du wirst nach 4 Arztbesuchen nach Hause geschickt und sagst, ja, sie haben zwar Schmerzen, aber es ist eigentlich nicht. Sie müssen eine Schmerztherapie machen und man gibt auf, ne?
Ja, wie auch immer. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, diese Vorselektion, dieses zu früh in Schubladen stecken, könnte das möglicherweise verhindern. Das wäre eine maximale Leistung.
Was ist mit der Niere, die nachwächst? Mit einer Pille. Also ich weiß, dass man versucht, Organe zu züchten oder zu drucken oder wie das immer heißt. Da gab es dann so ein paar Sensationsmeldungen, dass man ein paar Zellen kombinieren konnte. Ich glaube, weiter sind die bisher nicht gekommen.
Naja, Organe sind ja sehr komplex und eine Niere besteht ja nicht nur aus einem Zelltyp X, sondern die ist ja sozusagen ein ganz feines Gebäude, das aus verschiedensten Stockwerken besteht, die ganz anders gebaut sind und überhaupt. Das ist schwierig. Was wir besser machen können, ist eben, wir können die Niere nicht wachsen lassen, wir können sie aber verstecken. Das heißt, wir können eine Niere implantieren, vielleicht sogar von Tieren, eine Schweineniere. Und dann müssen wir sie aber so verstecken, dass das Immunsystem sie nicht findet. Das heißt, man muss tatsächlich Oberflächen der Zellen verändern. Und das kann man möglicherweise durch Gentherapie mittlerweile tun. Schweinenieren gibt es ja in unendlicher Menge. Und wenn man eine Schweineniere implantieren könnte und das Immunsystem nichts merkt, dann ist das Problem auch gelöst.
Nichts merkt, würde das dann bedeuten, dass das Immunsystem aber sich trotzdem weiter um Erkrankungen und Verletzungen der Niere kümmern kann? Oder ist das so, dass das Immunsystem diese Niere sozusagen auf Gedeih und Verderb sich selbst überlässt?
Das ist wieder eine von diesen ärgerlich guten Fragen, wenn ich das so sagen darf.
Danke erstmal.
Keine Ursache. Eine von den ärgerlich guten Fragen. Wenn die Niere ein Problem mit Erregern, mit Keimen hat, dann wird sich das Immunsystem kümmern, weil das ist ja nicht Teil der Niere, sondern ein Problem Teilen der Niere, aber nicht Teil derselben. Insofern ist die Niere nicht schutzlos ausgeliefert. Nee, ich glaube, das Immunsystem hält weiterhin seine starke Hand, auch über der implantierten Niere.
Also man versucht ja wahrscheinlich einfach der Niere irgendwas mitzugeben, was, wenn die Immunpolizei kommt, die Niere hat einen Ausweis und sagt, ich gehöre dazu. Und dann sagen die, na gut. Ne?
Ja. Beziehungsweise man nimmt ihr die Dinge, die sagen, ich bin fremd.
Es ist eine gute assimilierte Niere, die trägt dann halt einen Tirolerhut sozusagen.
Nein, eben nicht. Sie trägt keinen Tirolerhut, aber sie trägt jetzt eben auch keine amerikanische Baseballkappe mehr.
So. Okay, verstehe.
Und insofern ist sie nicht mehr als Amerikaner erkennbar. Und insofern wird sie vom Immunsystem akzeptiert. Das ist unsere Lösung oder unsere Alternative zu der Pille, die Pille der alten Dame gegeben hat, damit die Niere wächst.
Eine Sache, wo ich weiß, da bist du wie alle Ärzte natürlich total scharf drauf, der Tricorder. Ich würde sagen, einen kleinen Schritt haben wir schon gemacht, also ne, mit unseren ganzen Smartwatches und so. Ich weiß, Apple hat jetzt wegen einem Patentstreitigkeit zum Beispiel seinen Sauerstoff im Blutsensor wieder aus seiner Smartwatch Ultra entfernen müssen, aber das war drin. Also bisher einstrahliges EKG war drin, immerhin Sauerstoff, Puls und so weiter und so fort. Es ist nicht ganz ein Tricorder. Was kannst du noch machen? Hast du noch Spezialgeräte? Hast du schon einen Kernspin für die Hosentasche in deinem Handy? Oder so?
Wenn ich es hätte, hätte ich auch 10 Millionen Dollar, denn die X-Prize-Stiftung, von der ich ansonsten nichts gehört habe, die aber wohl einige Sachen mit 10 Millionen Dollar belohnt, also zum Beispiel der erste kommerzielle Flug in den Weltraum oder so, hat tatsächlich vor einigen Jahren einen Preis ausgelobt für einen Tricorder. Tatsächlich, also Tricorder nach Raumschiff Enterprise. Die Bedingungen waren, er soll 15 Krankheiten diagnostizieren können.
15 Krankheiten, okay.
Ja, gibt durchaus mehr, aber irgendwo muss man einen Schluss machen. Und er durfte nicht mehr 2,5 Kilo wiegen. Und die Frist ist aber längst abgelaufen, also es ist nicht gelungen. Also der Tricorder überwacht ja einmal Körperfunktionen.
Ja.
So wie eine Smartwatch. Er überwacht dann aber eben auch Atmung und Sauerstoffsättigung und, und.
Naja, und er kann das vor allem auf Distanz. Also das ist wahrscheinlich das eher Unwahrscheinliche. So eine Smartwatch ist ja am Körper, ne?
Moment, das ist der Punkt. Wenn du auf einer Intensivstation bist, da überwachen wir auch alles Mögliche. Ja. Aber wir überwachen es mit unfassbar vielen Kabeln.
Ja.
Also wenn du jemanden umbringen willst, dann brauchst du nur eine Heckenschere, indem du dann da alles durchschneidest oder so. Das funktioniert alles eben nicht kabellos. Das ist das Tolle am Tricorder und der kann eben unendlich viele Krankheiten. Das können wir nicht annähern. Die größte Näherung an den Tricorder ist ein 3-Tesla-Kernspintomograph. Den hast du aber nicht nur nicht in der Tasche. Für den brauchst du nicht nur einen speziellen Raum, also auch in Isolationssachen und so, sondern eine spezielle Halle. Also das Ding ist so groß, das geht nicht in die Tasche, sondern nur in ein Riesengebäude.
Und ein Tricorder heute, kann sein, dass ich die Serien durcheinander bringe, aber ich glaube, in irgendeiner der Serien kommen dann doch so zwei Arme raus, die so ein bisschen beleuchtet sind und so. Ne? Also man könnte sich ja vorstellen, dass da irgendein Feld erzeugt wird. Ein Magnetfeld sollte es besser nicht sein, zumindest nicht in unserem Zeitalter, wo Leute Herzschrittmacher haben und Implantate und so. Ich habe eine Theorie, wie man zumindest so einen Teil des Tricorders umsetzen konnte. Man liest doch immer wieder davon, also ich habe immer wieder davon gelesen, mal gucken, ob du auch. Man weiß, dass sozusagen Tiere und auch manche Menschen können Krankheiten bei anderen Leuten riechen. Also bestimmte Arten von Krebs zum Beispiel sollen Hunde erschnüffeln können und so. Da hat man mal Experimente gemacht. Und jetzt ist es so, dass man gedacht hat, okay, letzten Endes sind das wahrscheinlich auch nur Pheromone, die wir dann ausstoßen oder bestimmte Gerüche. Und wir können für Gerüche auch Detektoren bauen. Das heißt, über diesen Umweg könnte so ein Tricorder, wenn da ein Pheromondetektor, ein komplexer drin wäre, der verschiedene Krankheiten an den Ausdünstungen des Körpers sozusagen erkennt, könnte man doch dann damit realisieren.
Ja, Pheromone würde ich jetzt nicht sagen, sondern einfach nur Abbauprodukte.
Okay.
Wenn du eine bestimmte Art von Zellen hast und die haben eine bestimmte Art von Abbauprodukt.
Ja.
Und die kommen in den Blutkreislauf und kommen damit auch in Berührung mit der Atemluft und werden dann eben durch die Atemluft abgeatmet, dann hast du eine Chance.
Okay.
Und wenn die in den Schweiß kommen, dann hast du auch eine Chance. Oder wenn die in den Urin kommen, hast du auch eine Chance. Ja, also so ein Tumor oder was auch immer für eine Krankheit könnte in diesem Sinne sich verdächtig machen. Das Problem ist aber natürlich, dass Tumorzellen ja eigentlich ganz normale Zellen sind. Eine Tumorzelle ist ja einfach nur eine, weiß ich nicht, Gehirnzelle.
Ja.
Und diese Gehirnzelle hat ein paar Eigenschaften verloren und das macht sie problematisch. Aber sie ist erstmal ja eine ganz normale Zelle.
Ja.
Nur der Verband von vielen Tumorzellen im Gehirn, die theoretisch ganz normale Zellen sind, hat dann ja wiederum massive Auswirkungen auch auf den Stoffwechsel. Und das könnte man dann am Ende schon messen. Das wäre eine Chance. Ja, dann brauchst du kein Magnetfeld, sondern einen Geruchsdetektor. Aber das wird nicht für alle Krankheiten, das wird auch nicht für die meisten, das wird für einige gehen.
Magnus, gibt es noch etwas aus dem Universum von Star Trek, wo du entweder sagst, da sind wir ganz nah oder das kriegen wir nie?
Naja, also erstmal gibt es etwas, wo ich früher schon gedacht habe, toll, Also als Kind. Wobei ich betonen möchte, ich hatte als Kind, eigentlich bis heute, eine gewisse Spritzenphobie. Also ich mag es nicht, wenn eine Spritze in meinem Körper ist. Also mögen die meisten ja nicht, aber ich mag es noch ein bisschen mehr nicht, wenn man so will.
Du redest jetzt nur von dem kleinen Teil vorne von der Kanüle, weil eine Spritze im Körper, das mag keiner.
Das ist korrekt. Ich rede von der Kanüle, von der ganz zarten, dünnen, wie auch immer. Und auf Raumschiff Enterprise oder bei Star Trek gab es natürlich die Spritze ohne Nadel.
Aber die haben wir doch heute auch.
Wo haben wir die denn bitte?
Na, ich weiß, dass es so Injektionsgeräte gibt, die keine Spitze mehr haben. Damit kann man aber nicht alles spritzen, ne?
Entschuldigung, ich weiß, dass es Injektionsgeräte gibt, aber du hast offensichtlich noch nie eins gesehen, geschweige denn gespürt.
Nee, das stimmt. Ich habe auch mal gehört, dass sie nicht besonders gut sein sollen und man nur ganz wenige Sachen damit machen kann.
Also erstmal, es geht. Man kann mit Hochdruck, Flüssigkeit ganz viel tun. Vor ganz langer Zeit hat der Vater eines Freundes uns mal durch den Bergbau geführt und die arbeiten da mit Hochdruck Wasserstrahlen und kommen damit in Ecken, wo sie mit diesen Schremmmaschinen im Grunde nicht hinkommen. So, und wenn du diese Wasserstrahlen viel dünner machst und den Druck etwas runtergehst, dann kannst du eben in die Haut spritzen oder unter die Haut. Das kannst du tun. Du kannst also tatsächlich ohne Nadel einen Flüssigkeitsstrahl in die Haut spritzen. Mhm. Problem 1 ist, die Menge ist sehr, 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 sehr begrenzt. Du kannst also nur 0,5 Milliliter oder so ähnlich. Da hört es dann auf, mehr geht nicht. Problem 2, du kannst auch nicht alle Stoffe spritzen. Also nicht alle Moleküle halten das aus. Problem 3, du kannst nicht in die Vene spritzen oder in die Arterie, was du ja manchmal gerne würdest. Und das ist ja das, vor dem die Leute viel mehr Angst haben als vor dieser ganz dünnen Nadel. Du kannst auch nicht in den Muskel spritzen. Das sind dann die längeren Nadeln, die du ins Gesäß oder Oberarm oder wo auch immer wir dicke Muskelpakete haben könnten. Und du kannst, und das ist das Hauptproblem, du kannst nichts abnehmen. Du kannst also kein Blut abnehmen. Du kannst damit etwas in den Körper spritzen, aber du kannst mit dieser Art von Technik kein Blut aus der Vene saugen.
Das ist nicht schlimm, weil ich zum Beispiel Spritzen bekommen viel weniger schlimm finde, als Blut abgenommen bekommen. Blut abnehmen ist eh doof.
Ja, Moment, Blut abnehmen ist eh doof. Umso besser wäre es doch von der Logik her, wenn man es nicht mehr müsste. Oder sehe ich das falsch?
Ganz einfach. Wir schlucken eine kleine Kapsel. Da sind kleine Nanoroboter und Nanocomputer drin. Diese Kapsel geht in den Körper, löst sich auf, geht in die Blutbahn und funkt dann aus dem Körper die Ergebnisse an ein Lesegerät, wie zum Beispiel mein Handy. Und das wird an den Arzt übermittelt. Und dann braucht man überhaupt nichts. Weder mit Nadel noch ohne Nadel.
Und im Supermarkt an der konventionellen Kasse nähere ich mich dir, also diskret von hinten, und lese einfach deine Blutwerte aus. Was auch eine sehr schöne Vorstellung ist.
Also das klingt alles ganz großartig und ich freue mich drauf. Ich habe auch nichts dagegen, wenn du am Supermarkt nebenbei meine Blutwerte analysierst. Ich hoffe gratis dann. Vielleicht macht es ja auch dann Aldi oder Lidl einfach als Service. Wenn sie heute vorbeikommen, dann kriegen sie das große Blutbild einfach gratis mit dazu. Aber du hast vorhin so nett erzählt, wie du dich als Kind mit Pille identifiziert hast. Wie ist es denn heute als großes Kind? Ist Pille immer noch dein Held? Bist du in deinem eigenen Selbstverständnis immer noch Pille?
Er ist mir zu humorfrei, aber er ist natürlich hochmoralisch und das finde ich immer noch toll. Das Lustige ist aber die Tatsache. Ich habe heute ein paar Sachen nochmal nachgeguckt und beim Googlen, ich habe dann wirklich die Ärzte der Enterprise eingetippt und ich habe mehrfach einen Vortrag gehalten über die Medizin auf Raumschiff Enterprise und ich habe mir dann irgendwann mal auch so einen Tricorder gekauft, also ich besitze einen Tricorder. Es hat sich aber herausgestellt, der funktioniert gar nicht, der macht nur Geräusche, deswegen war der auch recht günstig. Deswegen habe ich ihn auch nicht in der Praxis und kann ihn jetzt vorführen, aber ich habe mich gegoogelt und ich fand mich dann mit Tricorder und dem Kittel von Pille und einem Gläschen Klingonenurin vor einem Weltraumhintergrund fand ich ein Bild von mir. Das heißt, wenn man also die Ärzte der Enterprise googelt, findet man auch mich. Und das wiederum, das war ein schöner Moment.
Das finde ich super. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du nicht Pille bist. Weil ansonsten hätte der, als ich die Idee von Das Gehirn und der Finger gepitcht habe, gesagt, ich bin Arzt und kein Podcaster.
Jo.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.